Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und zu euch predigen kann über Gottes Wort. Und ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen im 5. Buch Mose, Kapitel 1. 5. Mose, Kapitel 1. Ich werde heute über die ersten 5 Verse predigen. Und indem ich über die ersten 5 Verse predige, werde ich nicht nur eine Predigt über diese ersten 5 Verse halten, sondern ich werde euch eine Predigt über das ganze 5. Buch Mose halten. Und wenn ich das schon mal gerade mache, bedeutet das eben auch, dass ich auch eine Predigt über die ganze Bibel halte. Also ihr habt jetzt die Chance, einen Vortrag zu hören, der euch sozusagen eine Botschaft über die ganze Bibel gibt. Und das anhand von 5 Versen. Im Anschluss an diesen Vortrag bitte ich euch dann, die ganze Bibel durchzulesen. Und wir treffen uns nächstes Jahr hier zum Konferenztag wieder und können dann darauf aufbauen. Ja? Gut, das könnt ihr euch als Hausaufgabe schon mal eine kleine Notiz machen. Das 5. Buch Mose, das besteht hauptsächlich aus Reden, die Mose in der Moab-Ebene gegenüber von Jericho kurz vor seinem Tod zum Volk Israel gehalten hat. Mose wusste, dass er jetzt demnächst sterben wird. Kurz davor hat er noch einige Vorträge, einige Predigten gehalten und die sind zusammengefasst im 5. Buch Mose. Er hielt diese Reden, um das Volk auf das Leben im Land vorzubereiten, um es an ihre Vergangenheit, vor allem an die Gebote Gottes und die Strafe für den Bruch derselben zu erinnern, aber nicht nur das, vor allem auch, um sie an Gottes Verheißung, an seine Gnade zu erinnern, von der sie abhängig waren, und auch abhängig blieben. Auch dann, wenn sie nicht mehr durch die Wüste wanderten und täglich von ihm, von dem Manna, von den Wachteln abhängig waren, sondern wenn sie dann in dem Land waren, wo Milch und Honig fließt. Und ich denke, so viel ist euch allen auch klar. Ihr kennt hoffentlich das 5. Buch Mose soweit. Aber was ihr auch wissen müsst, ist, dass das 5. Buch Mose eins der wichtigsten Bücher im Alten Testament ist. Es schließt die 5 Bücher Mose ab, also kein Anhängsel so, nochmal eine kleine Wiederholung, sondern es ist sozusagen das Hauptstück, der Abschluss der 5 Bücher Mose, des Anfangs der Bibel. Und es ist gleichzeitig die Grundlage für alle folgenden Bücher. Für alle Bücher im Alten Testament. Und wenn es dann die Grundlage ist für alle Bücher im Alten Testament, dann ist es natürlich auch die Grundlage für die Bücher im Neuen Testament. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, das 5. Buch Mose gibt einen gewissen Maßstab für Kanonizität vor. Dr. Jürgen Burkhardt-Klautke hat mich ja gefragt, ich soll hier einen Vortrag halten, geht das nicht zum Thema Inspiration? Und wir haben dann lange diskutiert und gesprochen und ich habe mich dann doch für diese Predigt entschieden. Woran machen wir denn fest, ob ein Buch in die Bibel kommt oder nicht? Wir sagen natürlich, es muss inspiriert sein von Gott. Aber woran machen wir denn fest, ob es inspiriert ist? Und Gott hat uns den Maßstab dafür, was inspiriertes Wort Gottes ist, in seinem Wort selbst gegeben. Und das 5. Buch Mose ist da ein ganz wichtiges Buch für diesen Maßstab. In diesem Buch wird der ganze heilsgeschichtliche Rahmen abgesteckt und alle grundlegenden Themen der Bibel angerissen. Dieses Buch hat dann seine Zuspitzung in der Verheißung des neuen Bundes. Und das bedeutet, dass alle Themen, die in diesem Buch angerissen werden, auch diese Stoßrichtung haben. Und diese Themen, die das 5. Buch Mose anreißt, die werden dann von den folgenden Büchern, die darauf aufbauen, ausführlich erklärt oder weiterentwickelt. Und somit haben alle Bücher diese Stoßrichtung vom alten Bund eben zum neuen Bund. Also es ist genauso, wie Jesus das dann später gesagt hat, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ja, alles führt hin zum neuen Bund, alles führt hin zu Christus. Die Schriften, das Wort Gottes ist das Wort des ewigen Lebens, das ist ja das Thema dieses Tages, weil sie von Jesus Zeugnis geben. Und wie schon gesagt, in diesem Vortrag wollen wir nun hauptsächlich die ersten 5 Verse betrachten. Sie bilden eine gewisse Präambel, ein Vorwort für das 5. Buch Mose. Aber aufgrund der Bedeutung des fünften Buches Mose für den gesamten biblischen Kanon geben sie uns auch viele Hinweise über den Inhalt und Charakter und über die Bedeutung der ganzen Bibel. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige sagen, ach, warum bin ich heute hierher gekommen? Ich habe doch gewusst, dass das so ein Theologentheorietag wird. Und ich bitte euch nicht abzuschalten, also es wird auch sehr praktisch. Ja? Es ist nicht nur, dass wir uns hier mit theologischen Theorien beschäftigen wollen, sondern es wird sehr praktisch. Lasst uns jetzt diese ersten fünf Verse gemeinsam lesen. Erst 5. Buch Mose, Kapitel 1, 1 bis 5. Dort steht, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete auf der anderen Seite des Jordan in der Wüste, in der Arava gegenüber von Suf zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. 11 Tage Reisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh Barnea. Das geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am ersten Tag des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Baschan, der in Astaroth und in Edrei wohnte, auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen. Und er sprach. Und dann kommt das alles. Lass uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich bitte dich, gib mir die rechten Worte, gib uns allen Konzentration und offene Herzen, dass dieses Wort in unseren Herzen Frucht bringt. Amen. Schon die ersten im Hebräischen zwei Worte sind hier entscheidend. Sie bilden zugleich den hebräischen Namen für das 5. Buch Mose. Dort steht Ha-Debarim und das heißt übersetzt, dies sind die Worte. Und wir wollen uns jetzt in 6 Punkten die Frage beantworten, warum diese Worte, warum die Worte des 5. Buches Mose und damit eben auch der ganzen Bibel Worte des ewigen Lebens sind. Und unser erster Punkt lautet, dies sind Gottes Worte an sein Volk. Gott hat ja das Volk Israel aus Ägypten gerettet. Und er hat es dann nicht nur aus der Sklaverei herausgerettet, sondern er hat es für etwas bzw. für jemanden errettet, und zwar für sich selbst. Es sollte sein Volk sein und er wollte ihr Gott sein. Das ist diese Bundesverheißung, die immer wieder sozusagen zusammenfasst, was will Gott. Und diese besondere Beziehung wurde im Bundesschluss am Sinai und dann eben auch in der Bundeserneuerung der Ebene Moab begründet. Und die Worte, die Mose hier zum Volk sprach, waren die Grundlage dieser Bundeserneuerung, dieses Bundesschlusses. Es sind also nicht seine Worte, es sind nicht seine wohlgemeinten Ratschläge am Ende seines Lebens. So, liebes Volk, ich werde jetzt bald sterben, jetzt gebe ich euch nochmal so meine Ratschläge mit. Nein, das ist es nicht, sondern es sind Worte, die ihm Gott geboten hat, dem Volk zu verkünden. Wir lesen das Vers 3, Mose redet zu den Kindern Israels und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Also Gott gab dem Volk sein Gesetz und wie wir dann im Vers 5 hören, auch die Auslegung des Gesetzes durch Mose, und zwar um dieses Volk zu seinem Volk zu machen. Gott gab dem Volk das Gesetz, damit sie wissen konnten, wie Gott war und wie sie ihm entsprechend leben sollten. Das Volk sollte also die Lebensweise, die sie jetzt mehrere Jahrhunderte lang gewöhnt waren, die Lebensweise der Ägypter ablegen. Und sie sollten sich auch auf keinen Fall an die Lebensweise der kanaanitischen Völker gewöhnen, wo sie hinkamen. Das sollte auch nicht ihr Leben prägen, sondern Gott selbst sollte das Leben des Volkes prägen. Und wir gehören auch zum Volk Gottes. Und deshalb ist dieses Wort auch wichtig für uns. Und wir leben auch in einer heidnischen Welt, voller kanaanitischer, voller ägyptischer Völker. Und wir stehen tagtäglich unter ihrem Einfluss. Umso dringender brauchen wir Gottes Wort. So, was ihr vielleicht nicht wusst, ich habe vorher ein bisschen Werbung gemacht für den Konferenztag, habe verschiedene Leute eingeladen, unter anderem auch Angela Merkel. Ich dachte, das ist was Gutes für sie. Und sie hat sich entschuldigt, sie hat leider keine Zeit, aber sie hat dann nochmal ihren Präsidentenfreunden auch geschrieben, ob sie nicht vielleicht kommen können. Donald Trump und Xi Jinping und Wladimir Putin, und sie konnten leider auch nicht kommen. Aber die vier haben sich gesagt, der Kreis, der sich hier trifft, der ist uns so wichtig. Wir schreiben einen gemeinsamen Brief, ein Grußwort. Den habe ich hier dabei, und ich nehme mal an, ihr seid jetzt neugierig, was da drin steht, oder? Ja, also das ist doch Hammer, oder? Und wisst ihr was? Es ist leider doch nicht so. Wir haben was viel Besseres. Nicht nur irgendwie ein Wort von irgendeinem menschlichen Führer, mag er noch so wichtig und groß sein, und was er vielleicht für uns konkret direkt hier zu sagen hat, sondern wir haben Gottes Brief an uns, Gottes Wort an uns. Versteht ihr? Das ist der absolute Hammer. Ja? Das müssen wir uns erstmal wieder vergegenwärtigen. Das ist nicht einfach nur eben, ja, die Bibel und die lesen wir, sondern das ist tatsächlich Gottes Wort an uns. Gott hat uns was zu sagen. Und ich hoffe, dass das, was wir jetzt hören, was wir heute hören, euch wieder den Mund wässrig macht und euch ein Verlangen danach gibt, zu lesen und zu erforschen. Ja, was hat Gott mir ganz persönlich zu sagen? Also, die sind Gottes Worte an sein Volk. Wir sind sein Volk. Das ist Wahnsinn. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Dies sind Gottes autoritative Worte. Und damit meine ich, dass Gottes Wort im Besonderen sein Gesetz den ultimativen Maßstab für Gut und Böse vorgibt. Das ist der Maßstab. Aber wo liegt heute tatsächlich der Maßstab? Der bestimmende Maßstab unserer Moral, unseres Denkens von Gut und Böse, ist schon längst nicht mehr direkt Gottes Wort. Es sind auch nicht die herkömmlichen Tugenden und Werte, die noch einigermaßen christlich geprägt waren, sondern jeder Mensch ist sich selbst der bestimmende Maßstab geworden. David F. Wells, der hat dazu ein gutes Buch geschrieben, Losing Our Virtue, und er schreibt dort drin, unser Sinn, dass Selbstbefriedigung oder Selbsterfüllung ein Recht ist, steht im Herzen dieser moralischen Verschiebung. Die innere Ethik unseres Selbst, also was ist richtig für mich, wurde zum Mittel, mit welchem alle äußeren Dinge, alle äußeren Erwartungen bestimmt werden. Und dadurch ist natürlich ein Zusammenleben nicht mehr möglich. Es wird zumindest äußerst erschwert. Ja, wenn jeder machen kann und machen will, was er will, wird es schwer, gemeinsam auszukommen. Gott selbst und sein Wort wurden verworfen und damit eben auch die einzige Grundlage, die die Freiheit des Einzelnen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft ermöglicht. Und darum führt diese grenzenlose Freiheit gleichzeitig zu immer mehr staatlichen Regelungen und Gesetzen. Also Dinge, die früher durch einen gewissen gemeinsamen moralischen Maßstab für alle irgendwo normal und anerkannt waren, müssen nun durch den Staat genauestens geregelt und festgelegt werden. Ja, nochmal Wells, der schreibt es ganz gut, das Gesetz muss das tun, was der Charakter preisgegeben hat. Und wir könnten anschließen, was auch viele Kirchen heutzutage preisgegeben haben. Ja, ich brauche eben nicht mehr die Kirche oder den Staat oder sonst wen, um mir sagen zu lassen, wie ich lebe. Ich entscheide. Und gleichzeitig sagt der Mensch, und der Staat soll gefälligst für Ordnung sorgen, sodass ich meinen persönlichen Frieden und Wohlstand behalten kann. Der Staat soll gefälligst für Ordnung sorgen, dass ich machen kann, was ich will. Praktisch wird es heute so gehandhabt, dass alles, was nicht illegal ist, moralisch auch möglich ist. Und so ist der Staat förmlich gezwungen, immer mehr einzugreifen. Ich denke, das ist euch bewusst, ja? Wenn ihr euch Nachrichten anhört, Zeitungen lest, dass immer mehr Gesetze, immer mehr Regelungen getroffen werden müssen. Bei jeder neuen Sache. Aber wer bestimmt nun darüber, welche Bestimmungen der Staat festlegen soll? Ist ja nicht ganz verkehrt, dass der Staat Gesetze festlegt. Nun, ich denke, wer bestimmt das? Wir sagen manchmal oder hoffentlich meistens die Mehrheit. Oder? Demokratie. Aber was ist dann mit den Minderheiten? Ja gut, ja manchmal sind es ja auch die Minderheiten. Ja? Oder exklusive Gruppierungen, Lobbygruppen, Technokraten. Aber was ist dann mit der Mehrheit? Wir leben in einem moralischen Vakuum. Es gibt keinen festen Maßstab, keine Wahrheit mehr. Und immer wieder neu, je nach Situation, muss dann über Gut und Böse, richtig und falsch entschieden werden. Und es wird dann das entschieden von der Gruppe, die gerade irgendwie am längeren Hebel sitzt. Und die Botschaft der Bibel, die Botschaft des 5. Buches Mose, lautet genau gegenteilig. Es gibt einen feststehenden, absoluten Maßstab für Gut und Böse. Und das ist Gott selbst. Und Gott hat uns sein Wesen und damit den Maßstab für unsere Moral in seinem Gesetz, in seinem Wort kundgetan. Und anhand dieses unverrückbaren Maßstabes wird Gott die Experten, die Regierungen, die Lobbygruppen und jeden einzelnen Menschen richten. Da wird es dann nicht helfen, wenn man sagt, hey, aber wir haben doch das getan, was die Mehrheit wollte. Oder hey, ich habe mich doch so sehr für diese Minderheit eingesetzt. Das zählt dann nicht. Und darum ist dieser göttliche Maßstab, diese Worte, dieses Gesetz so wichtig für uns. Weil es eben nicht einfach nur um wahr und falsch, um gut und böse geht, sondern es geht um Schuld. Schuld vor Gott und damit auch um Gottes Zorn und Gottes Gericht über jeden einzelnen Menschen. Aber klar, so wenig wie der moderne Mensch noch ein allgemeines moralisches Bewusstsein hat, hat er auch ein Bewusstsein für seine Schuld. Wenn es keinen festen Maßstab für Gut und Böse gibt, dann gibt es auch keine Schuld mehr. Es bleibt noch die Scham, die ein Mensch spürt. Aber es ist kaum oder keine Scham mehr dafür, dass man Gottes Anspruch nicht entspricht, sondern eher, dass man den Erwartungen der anderen nicht entspricht. Was werden die anderen jetzt über mich denken? Oder vielleicht den eigenen Erwartungen nicht entspricht. Schuld ist kein richtiges Problem mehr. Aber der Mensch leidet unter dem bedrückenden Schamgefühl. Sicherlich spielt hier auch das Gewissen, das gottgegebene Gewissen im Menschen noch eine Rolle, das durch die Sünde zwar verdorben ist, aber im Normalfall, vor allem bei groben Sünden, noch anschlägt, aber die Tendenz geht in diese Richtung. Und der Unterschied ist dann von der Sache her gar nicht mehr so groß zwischen dem Jungen, der sagt, ich schäme mich, weil ich nicht die angesagten Markenklamotten anhabe wie die anderen Jungs. Und der Frau, die sagt, ah, ich hatte damals so ein bedrückendes Schamgefühl, weil ich mein Kind abgetrieben habe. Es geht ja nicht mehr um Schuld. Schuld wird zu Scham und Scham wird zu einem bloßen Gefühl. Und dieses bloße Gefühl kann man therapieren. Die Lösung der inneren Probleme, die äußeren, das löst ja der Staat, dass dann immer Ordnung und Ruhe ist und ich kann meine Freiheit haben. Die Lösung der inneren Probleme, die sucht der Mensch dann in der Therapie, in der Psychotherapie. Und das Anliegen vieler Menschen, ob sie nun zum christlichen Seelsorger gehen oder zum Psychologen, lautet darum, was kann ich tun, damit ich mich besser fühle? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und wisst ihr was? Die Frage eines Menschen, der von Gottes Wort im Herzen getroffen wird, das ist die Frage, die Luther gestellt hat. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Schuld schreit nach Vergebung und Scham nach Akzeptanz, nach Selbstannahme. Ja? Psychotherapie sagt, dein Problem ist nicht, wie du bist oder was du getan hast, sondern wie du dich deswegen fühlst. Nun, welche menschengemachten Dogmen unsere Gesellschaft und unser Denken auch immer prägen, und sei es das Dogma, dass es kein Dogma, keine feste Wahrheit geben darf, die Botschaft des 5. Buches Mose, die Botschaft des Gesetzes Gottes, ist wie ein Hammerschlag. Sie ist wie ein Fels, den keiner verschieben oder aufweichen kann. Dies sind die Worte, und zwar die autoritativen Worte Gottes. Und Gott schreibt dann, und lässt von Mose schreiben, in Kapitel 4, Vers 1, und nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch heute zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt in das Land, und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und ihr sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Und es ist kein Zufall, dass wir eine Wiederholung dieser Worte nochmal ganz am Ende der Bibel finden, im letzten Buch, in den letzten Versen. Gott hat den Menschen durch sein Gesetz und darüber hinaus durch die ganze Bibel einen klaren, autoritativen Maßstab für Gut und Böse, für richtig und falsch gegeben. Und da geht es nicht um gut oder schlecht fühlen, sondern es geht um Fluch und Segen, es geht um Leben oder Tod. Wir lesen das dann im letzten Kapitel, im Kapitel 30 im 5. Buch Mose ab Vers 16. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Wie lautet nun die Botschaft an uns? Außer, dass dieser Maßstab natürlich auch entscheidend ist für unser Leben. Wie können wir diese Botschaft anwenden? Das Erste ist, dass wir uns selbst prüfen müssen. Wie sehr werden wir von der Welt um uns herum geprägt? Wie sehr machen wir gut und böse, richtig und falsch, Wahrheit und Lüge von unserem Gefühl oder unserer Erfahrung oder von den weltlichen Gesetzen oder von der Nützlichkeit oder von sonst was auch immer abhängig? Oder wie sehr überlegen wir wirklich, was sagt Gott jetzt dazu? Bedenken wir das, was Jesus gesagt hat. Dieser Maßstab hat sich nicht aufgelöst. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wieder Himmel und Erde, die gerade zu Zeugen aufgerufen wurden, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein Strichlein des Gesetzes vergehen, bis alles geschehen ist. Und wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Wir müssen uns selbst prüfen. Und eine zweite Anwendung. Unser Auftrag ist es heute mehr denn je, Gottes Gesetz, Gottes Maßstab für Moral in dieser gesetzlosen und gleichzeitig gesetzüberhäuften Zeit zu verkünden. Und das wird leider oft vernachlässigt, eben gerade auch von vielen Kirchen. Wie gern reden wir über Gottes Liebe, über Vergebung, über Annahme, und das ist auch richtig und das ist gut, aber das reicht nicht aus. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ey, ich bin ja gar kein Pastor und kein Prediger, wo kann ich denn das verkünden? Wie soll ich denn das machen? Nun wisst ihr, wie oft hört ihr solche Redensarten, solche Wörter von den Leuten, die euch umgeben, wie zum Beispiel, ja, das muss ja jeder für sich wissen. Oder das ist doch Privatsache. Oder Hauptsache, der macht seinen Job. Und dann könnt ihr einhaken und sagen, nee, das ist eben nicht Privatsache. Und das kann nicht jeder für sich wissen. Es gibt einen festen Maßstab. Und möglichst nicht pharisäerhaft, sondern natürlich demütig, aber doch mutig. Aus Liebe zu den Verlorenen und aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Gottes Wort. Gottes Worte, sein Gesetz ist autoritativ. Der Mensch soll danach leben. Aber auch wenn der Mensch nicht danach lebt, auch wenn der Mensch dieses Wort nicht erfüllt, Gott erfüllt sein Wort. Das ist mein nächster Punkt. Dies sind Gottes verlässliche Worte. Ich habe mir hingeschrieben, Fenster öffnen, aber die sind so weit auf. Habt ihr noch genug Luft? Ja, gut. Dies sind Gottes verlässliche Worte. Im gesamten 5. Buch Mose werden immer wieder die Konsequenzen von Gehorsam und Ungehorsam zum Gesetz angesprochen. Ich hatte eine Stelle ja schon gelesen, ja, und nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und so weiter. Und dann am Ende des Buches wird in mehreren Kapiteln ausführlich über die Folgen von Gehorsam und Ungehorsam, nämlich Fluch und Segen, gesprochen. Aber schon in den ersten Versen macht Gott uns so fast beiläufig, aber wenn man mal genauer hinsieht, sehr drastisch deutlich, dass all das keine leeren Versprechungen oder bedeutungslose Ermahnungen sind. So nach dem Motto, ja, mag es einen Gott geben, mag er seinen festen Maßstab haben, aber was geht's mich an? Ich lebe halt mein Leben. Nein, so ist es nicht. Das hat mit mir zu tun. Jedes seiner Worte wird Gott erfüllen. Und damit komme ich jetzt zu diesen vielen geografischen Angaben. Wenn man diese Verse liest und denkt, ach, jetzt will ich mal was Neues entdecken. Das fünfte Buch Mose, das wurde mir hier so angepriesen. Ich komme über die ersten Verse, dann fange ich da schon an zu gehen. Ja, irgendwelche Ortschaften, die kein Mensch kennt, wo man heute gar nicht mehr weiß, wo liegen die eigentlich genau. Aber wisst ihr, es ist ganz interessant. Durch diese geografischen Angaben können wir uns ungefähr vorstellen, wo das Volk herkam und wo sich das Volk Israel gerade befand. Nämlich noch nicht im verheißenen Land. Wir waren kurz davor, noch jenseits des Jordans, gegenüber von Jericho. Und dann haben wir noch zwei zeitliche Angaben. Die Strecke zwischen ihrem Ausgangspunkt, also von dem Ort, an dem der Bund zuerst geschlossen wurde, der Horeb oder auch der Sinai, und der Moab-Ebene, also gegenüber von Jericho, wo sie jetzt waren, ist eine Strecke von 11 Tagesreisen. Und das hat man dieser Tage getestet, also das haut so in etwa hin. Wir könnten sagen, wir machen mal eine Freizeit und gehen die Strecke ab, das wird mal so, ja, wir machen immer nur eine Woche, das schaffen wir nicht, aber 11 Tage wird man es schaffen, ja. Und was steht aber jetzt im nächsten Vers? Vers 3. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nicht 11 Tagesreisen, sondern 40 Jahre haben sie gebraucht. Und wir kennen die Geschichte, warum das so war. Mose wird das gleich nochmal im ersten Kapitel in Erinnerung rufen. Wir kennen dieses harte Gerichtswort, Kapitel 1, Vers 34. Da steht, als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach, keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Die ganze Generation war ausgeschlossen. Hunderttausende. Nur zwei kamen rein, Kaleb und Josua. Noch nicht einmal Mose und Aaron durften rein. An diesem Punkt, wo Mose ihnen die Worte Gottes neu sagt, da wusste das Volk Gottes, diese Worte von Gott sind verlässlich. Gott erfüllt sein Wort, er erfüllt sein Heilswort, er hat das Volk Israel aus Ägypten heraus errettet, wie er es Jahrhunderte zuvor verheißen hat, und erfüllt sein Gerichtswort. Wir haben wirklich 40 Jahre gebraucht. Obwohl es nur ein paar Tagesreisen vor unserer Nase war. Was für ein Ansporn für jeden Menschen, Gottes Worte ernst zu nehmen. Und ihm gehorsam zu sein. Wir sind das von Menschen nicht gewohnt, die uns regieren, dass wir uns auf ihr Wort verlassen können. Ja, das, was sie uns im Wahlkampf sagen, da wissen wir sowieso, das wird eh nie. Da schalten wir schon ab. Was für ein Ansporn, Gottes Wort geworden zu sein. Erfüllt jedes Wort. Aber hören wir auf die nächste Botschaft dieses Buches. Dies sind Gottes verlässliche Worte, ja, aber der nächste Punkt lautet, dies sind Gottes unerfüllbare Worte. Gottes unerfüllbare Worte. Es gibt noch zwei weitere Berichte in diesem fünften Buch Mose, an denen uns über das Versagen des Volkes berichtet wird. Also das erste ist gleich im ersten Kapitel, wie sie versagt haben, als Gott gesagt hat, jetzt geht in das Land und nehmt es ein. Nein, wir haben Angst. Sie hatten kein Vertrauen in Gottes Hilfe und in Gottes Macht, obwohl sie Gottes Hilfe und Macht gesehen haben in der Wüste, in Ägypten, durch die Plagen und so weiter. In der Mitte des Buches wird dann noch einmal von einem Versagen des Volkes berichtet, nämlich vom Versagen am Sinai, da wo sie sich, als Mose ein paar Tage länger ausblieb, ein goldenes Kalb gegossen haben. Also zweimal Israels Versagen in der Vergangenheit. Aber am Ende des Buches ist noch einmal von Versagen Gottes Volk die Rede, aber von seinem zukünftigen Versagen. Trotz des Gesetzes und trotz dessen, dass Gott nach seinem Versprechen dem Volk das Land gegeben hat, Und trotz aller Langmut und Hilfe wird sich das Volk wiederum von Gott abwenden und den Bund aufs Schlimmste brechen. Das wird definitiv so passieren. So endet das Buch. Also der Beginn, ihr konntet das Gesetz bisher nicht halten und das Ende, und übrigens, ihr werdet es auch in Zukunft nicht halten können. Das ist der Rahmen im 5. Buch Mose. Und der Grund für ihr halsstarriges Wesen ist, das 5. Buch Mose nennt es, ihr unbeschnittenes Herz. Das bedeutet, sie sind von ihrem tiefsten Wesen nicht in der Lage, ja noch nicht einmal gewollt, Gott zu folgen. Carsten hat es heute in der Predigt gesagt. Der Mensch will es nicht oder kann es nicht. Das Gesetz, so gut und so göttlich es ist, wird dem Volk nicht helfen, gehorsam zu leben und den Segen zu erlangen, weil es dem Menschen nur sagen kann, wie er leben soll, aber nicht dazu befähigen kann. Genauso wie es Paulus dann im Römerbrief schreibt. Also es ist keine Neuheit, die Paulus da uns schreibt im Neuen Testament. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerecht werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, treibt Gott sein Spiel mit dem Menschen, indem er ihnen sein Gesetz gibt und mit ihnen sogar diesen Bund schließt, indem er ihnen einen ganzen Berg von herrlichen Verheißungen gibt, die sie sowieso nie bekommen können? Nein, das macht er nicht. Sondern er will ihnen eine lebenswichtige, letztlich eine rettende Lehre erteilen. Und damit kommen wir zum 5. Punkt. Dies sind Gottes gnädige Worte. Man könnte ja fragen, warum gibt Gott dem Volk das Gesetz, wenn das Versagen schon vorprogrammiert ist, von Anfang an? Aber man kann es auch anders betrachten. Obwohl das Versagen vorprogrammiert ist von Anfang an, spricht Gott dennoch zu dem Volk, schließt er dennoch einen Bund mit dem Volk. Wir können das jede Woche neu anwenden. Obwohl du vom Gottesdienst nach Hause gehst und die ganze Woche sündigst, spricht Gott im nächsten Gottesdienst dennoch wieder zu dir. Obwohl er weiß, dass wenn du nach Hause gehst, wieder die ganze Woche sündigst. Und so weiter und so weiter. Ja, er schließt mit seinem Volk einen Bund und er gibt ihm seine Verheißung. Aber jetzt kommt der Punkt, nicht auf der Grundlage des Gehorsams des Volkes. Auch nicht auf der Grundlage seines möglichen zukünftigen Gehorsams. Der Bundesschluss, die Gemeinschaft mit Gott, ist eben nicht von der Leistung des Volkes abhängig, sondern allein von Gottes Gnade. Das ist die Botschaft dieses Buches. Auf den ersten Blick schauen wir auf das 5. Buch Mose oder schauen wir auf die 5 Bücher Mose und sagen, wow, alles voller Gesetze. Aber wisst ihr was, dieses Buch voller Gesetze baut auf der Gnadenverheißung an die Väter auf und es führt uns zu der Gnadenverheißung des neuen Bundes hin. Und darum sind es gnädige Worte, weil Gott uns mit ihnen zu der Verheißung der Gnade zum neuen Bund zu Christus hintreibt. Und damit komme ich dazu, was denn die konkrete Gnade ist. Worin liegt die Gnade Gottes? Gott verheißt seinem Volk, dass er selber ihr Herz, ihr halsstarriges Herz, ihr Wesen voller Sündigkeit davon befreien wird. Das, was der Mensch eben nicht tun kann, das, was auch das Gesetz nicht tun kann, das wird Gott tun. Und Gott drückt das dann mit dem Bild der Beschneidung des Herzens aus. Und der Herr, dein Gott, das lesen wir im 5. Mose 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Gott wird das von unserem Wesen wegschneiden, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit. Dieser Vers bildet den Höhepunkt des 5. Buches Mose und damit, und in diesem Vers wird sozusagen im Alten Bund, im Bundesbuch des Alten Bundes der neue Bund verheißen. Gott macht von Anfang an deutlich, mir geht es nicht um diesen alten Bund, mir geht es um das, was da kommt. Der Höhepunkt des Bundesschlusses Israels war eben nicht das Gesetz, sondern die Ankündigung des neuen Bundes, die Ankündigung der gnädigen Vergebung der Sünden. Und Christus hat uns dann diesen neuen Bund gebracht. Und er sagte dann über seinen Tod Folgendes: Dieser Kelch, und damit spricht er von seinem vergossenen Blut, er spricht damit von seinem Tod am Kreuz, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Paulus schreibt dann dazu im Kolosserbrief, Kolosser 2, ab Vers 11, und schlagt es ruhig mit auf, Kolosser 2, ab Vers 11, das sind ein paar Verse, es ist wichtig, dass wir die einzelnen Wörter sehen, Kolosser 2, ab Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Jetzt Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, euch, die ihr hartnäckig wart, halsstarrig, die ihr nicht zu Gott umkehren konntet, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Damit komme ich noch zu einem letzten und sechsten Punkt. Dies sind Gottes segensreiche Worte. Durch das beschnittene Herz, durch Jesu Geist, haben wir nun einen ganz anderen Zugang zum Wort Gottes. Jesus will mit seinem Wort und durch seinen Geist unser Wesen, unser ganzes Wesen prägen. Es ist also nicht nur ein Brief von Gott an uns mit interessanten und guten Informationen. Es ist viel mehr. Gott sagt, dieses Wort, was ich euch gebe in der Bibel, ist ein wirksames Wort und es wird auf euch Wirkung haben, es wird euch prägen. Und er gibt uns somit die Kraft, zur Ehre Gottes zu leben, auch wenn es in diesem Leben immer nur in Anfängen, in kleinen Schritten geschehen kann. Aber Jesus selbst hat zu uns gesagt: Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das Gesetz ist also nicht mehr der erdrückende Stein von außen, der uns einfach nur zermalmt, weil wir es eben nicht erfüllen können, sondern es ist die lebendige Kraft Gottes in unseren Herzen. Und deshalb können wir jetzt vielleicht auf dieser Grundlage verstehen, warum die Psalmisten Gott so sehr lobten und dankten für sein Gesetz, für sein Wort. Warum sie sich in höchsten Tönen darüber freuten. Und ich hoffe, wir können es mehr, selber auch mehr und mehr tun. Das Gesetz, das Wort Gottes, ist Gottes Geschenk an uns. Es ist etwas Gutes für uns. Gottes Gesetz ist segensreich für uns. Weil es uns auf Christus hinweist, ja. Aber auch, weil Gott unser Wesen von nun an mit seinem Wort, das heißt mit seinem eigenen Wesen, durch seinen Geist prägen will. Und das bedeutet Segen über Segen für uns. Das bedeutet ewiges Leben für uns. Und wir haben heute schon ein paar Verse aus diesem Psalm 119 gehört. Jochen hat gesagt, das ist das längste Kapitel der Bibel. Und was er vergessen hat zu sagen, dieses längste Kapitel der Bibel ist ein einziges Liebesgedicht. Ist doch schön, oder? Dass Gott uns das längste Kapitel als ein Liebesgedicht gibt. Und das ist ein Liebesgedicht nicht über Mann und Frau oder über die schöne Natur, über Kinder, über sonst irgendwas, sondern es ist ein Liebesgedicht über das Wort Gottes. Und ich möchte mit euch zum Abschluss beten mit einigen Versen aus diesem Liebesgedicht, aus diesem Gebet. Lasst uns zusammen beten. Ich freue mich an dem Tag, an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind meine Ratgeber. und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Und himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns diese tiefe Freude und dieses große Verlangen nach deinem Wort gibst und in uns wachsen lässt. Wir bitten dich, dass du uns die Freude an dem, was dein Sohn für uns getan hat, am Evangelium, immer größer werden lässt, sodass wir dadurch dein Wort und auch dein Gesetz immer tiefer verstehen und auch tun können. Amen.